Deutschlandfunk. Agenda.
Jetzt werden Sie sich, meine Damen und Herren, womöglich zu Hause etwas wundern über den Ton, den wir Ihnen nach Hause liefern. Wir stehen heute mit unserer Sendung Agenda in Berlin auf dem Messegelände. Und man muss schon sagen, es ist fast wie früher, aber auch nur fast. Wir melden uns von der ITB, der weltgrößten Reisemesse, internationale Tourismusbörse Berlin. 2019 hat sie zum letzten Mal stattgefunden und jetzt in diesem Jahr trifft sich, so ist der Slogan der Messe, die Welt wieder hier in Berlin und tauscht sich aus, natürlich über die Destinationen. All das, was mit Reisen zu tun hat, wird hier wie auf einem großen Jahrmarkt ausgebreitet. Deswegen sind wir hier auf der ITB. Meine Damen und Herren zu Hause, Daniela Wiesler wird unser Thema Ihnen gleich vorstellen. Heute ist es nicht möglich, Mails uns zu schreiben, an der Diskussion teilzunehmen. Auch keine Telefonkontakte sind leider möglich. Aber wir versuchen Ihnen trotzdem oder gerade ein interessantes Programm zusammenzustellen. Worum geht es, Daniela Wiesler?
Ja, wenn wir uns das Reiseverhalten der letzten Jahrzehnte mal anschauen, dann galt stets so die Maxime möglichst oft, möglichst weit weg und möglichst preiswert. Aber Corona, Krieg und Klimaproblematik, das wissen wir alle, haben die gesamte Gesellschaft verändert und wir scheinen jetzt an einem Wendepunkt zu stehen, auch was unser Reiseverhalten angeht. Sind die sorglosen Zeiten, in denen wir unser Fernweh einfach so gestillt haben, sind die endgültig vorbei? Nie wieder unbeschwert reisen, die Zukunft des Reisens ist das Thema der heutigen Sendung. Nie wieder unbeschwert mit Fragezeichen, weil darauf werden wir noch rausfinden, ob das so sein muss oder was kommt mit der Zukunft des Reisens. Und dazu wird natürlich hier auf der führenden weltweiten Reisemesse überall jetzt diskutiert, gestritten, gerungen und darüber, welche Wege die Tourismuswirtschaft einschlägt angesichts der globalen Herausforderungen und wie sie aussehen soll, die Zukunft des Reisens. Darüber werden wir heute sprechen mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft, aus Politik und Wissenschaft. Andreas Stopp.
Ja, genau so sieht's aus und wir sind ja hier als Deutschland nicht mit einem eigenen Stand vertreten. Das heißt, wir mussten sozusagen Unterschlupf suchen und haben einen interessanten Partner gefunden. Und das ist die Hochschule München, University of Applied Sciences. Sie stellt hier aus. Wir werden gleich erfahren, warum und weshalb und was der Sinn dieser Veranstaltung ist. Jedenfalls hier in der Halle 41A stehen wir am Stand 308 und haben das Gastrecht, um unsere Gäste hierher einzuladen und mit ihnen zu sprechen. Zunächst aber einer der Gastgeber, Professor Dr. Lukas Schönberger. Er ist derjenige, der quasi mit den Studentinnen und Studenten diesen Messestand hier verantwortet, denn das ist auch Teil Ihres Studiums. Erzählen Sie kurz, was Sie gemacht haben.
Ja, ganz kurz als Start. Also die Studierenden und ich haben letzte Woche den Stand in München ausgelagert, mit Hilfe vom Logistiker rübergefahren, wirklich zu guten Teilen aufgebaut, eingeräumt und wir bespielen das jetzt mit einem Team aus 13 sehr motivierten Studentinnen und Studenten und machen hier halt die Präsenz für die Hochschule München. Und wie das so bei den zufälligen Begegnungen auf Messen so will, dann auch mit Ihnen dankenswerterweise am Stand, was Schönes.
Und was ist der Grund, dass Sie überhaupt auf dieser ITB Ihr Gesicht zeigen? Sie machen ja hier keine Abschlüsse, Sie verkaufen keine Reisen, Sie werben nicht für eine Destination.
Das ist vollkommen richtig. Und es sind letztendlich verschiedene Ziele, mit denen wir hier auf der ITB stehen. Wenn ich es auf eins reduzieren müsste, dann sind es die Studierenden. Als ein einzelnes Wort, nämlich die Zukünftigen, die uns vielleicht in der Stelle mit unserem großen Bachelorprogramm und unseren zwei sehr guten Masterprogrammen kennenlernen. Es sind auf jeden Fall auch die aktuellen Studierenden, die das als Lehrveranstaltung haben und die es auch als Anlaufstelle haben.
Und das ist auch der Grund, warum wir bei Ihnen sind, denn uns ist ja der Blick in die Zukunft heute das Thema. Wir wollen also schauen, wie entwickelt sich das Reisen und Reisenverhalten. Dazu brauchen wir die jungen Leute und die finden wir unter Ihren Studentinnen und Studenten.
Genau, und hier bei uns steht ja auch Professor Dr. Thorsten Busacker. Er ist Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Strategie und Innovation. Wie hat sich die Ausbildung geändert im Tourismus jetzt in diesem Jahr?
Naja, der Tourismus ist natürlich sehr volatil. Es ging drunter und drüber in den letzten Jahren. Und wir haben das mit diesem Masterstudiengang, den wir komplett neu aufgesetzt haben, versucht auch abzubilden. Strategie, das heißt, man muss einen roten Faden finden für den Tourismus, für das Geschäft, aber natürlich auch immer wieder Neuerungen einführen. Die Gäste wollen neue Sachen und die ganze Gesellschaft ändert sich natürlich auch mit ihren Erwartungen, was der Tourismus so jedem Einzelnen bietet, aber auch für die Gesellschaft leisten kann.
Was sind denn die großen Änderungen, die bahnbrechenden Sachen, die Sie lehren oder die Sie auch erfahren, an denen Sie arbeiten?
Es ist natürlich so, dass Tourismus, Reisen, Sie haben es auch in Ihrer Eingangsmoderation ja schon gesagt, natürlich unter Beobachtung steht. Kann man noch unbeschwert reisen, ist so die Frage. Das wird viel diskutiert, das wurde schon vor Corona viel diskutiert. Aber wir sehen, dass die Menschen nach wie vor sehr viel reisen wollen. Auch in der Corona-Zeit, sobald ein Land sich wieder geöffnet hat, waren alle Flieger voll. Und das ist mehrmals passiert, auch ganz kurzfristig. Und die Leute sind auch sogar bereit, mehr zu zahlen jetzt. Und für dieses Jahr sind die Buchungen sehr, sehr vielversprechend für die Branche. Das heißt, eine Verhaltensänderung für die Einzelnen ist da eigentlich im Moment eher nicht zu beobachten.
Jetzt war ja in der Pandemiezeit ein riesiger Booster für digitales Reisen, für virtuelles Reisen. Haben Sie den Eindruck, das war so was, womit man sich beholfen hat? Und jetzt ist wieder gut? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, da liegt auch die Zukunft drin?
Da liegt sicherlich ein Teil der Zukunft drin, denn diese virtuellen Erlebnisse, die natürlich auch das echte Erleben erweitern können.
Vielleicht sagen Sie kurz, wie es funktioniert.
Wenn jemand durch eine Stadt läuft, dann kann er sich einen virtuellen Stadtführer mitnehmen in seinem Smartphone. Jeder von uns kennt das vielleicht auch schon aus einem Museum. Man muss nicht mehr den Audioguide sich leihen, sondern man kann sich vielleicht einfach nur eine App installieren und bekommt dann, wenn man durch eine Stadt läuft, live eingeblendet, was da so ist und was, was Stadtführer dort vorabgelegt haben sozusagen. Und das ist natürlich was schnell zur Verfügung steht, was sich leicht arrangieren lässt. Trotzdem sehen wir natürlich auch Leute, die sich einen Private Guide, einen persönlichen Führer, der ihre Vorlieben abbildet, mitnehmen. Das ist auch hier auf der ITB ja zu sehen. Das ist gerade in der Corona-Pandemie, ein sehr schnell wachsendes Geschäftsmodell. Das heißt also, es gibt auch eine Spaltung im Grunde genommen aus sehr hochwertigen individuellen Reisen, gleichzeitig aber auch individuellen Erlebnissen für jedermann, aus einer App zum Beispiel.
Also ich rufe nochmal in Erinnerung, wir melden uns heute von der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, Stand der Hochschule München, weiterhin Professor Schönberger bei mir und neben mir stehend. Es ist deutschlandweit die größte Fakultät im Tourismusbereich, nur damit Sie zu Hause ein Bild haben, 20 Professoren, Professorinnen, 50 Lehrbeauftragte, 1200 Studentinnen und Studenten, also da ist jede Menge Durchsatz. Herr Schönberger, machen Sie jungen Leuten Lust und wecken Sie Interesse, geht in den Tourismus, obwohl so viel im Moment ja diskutiert wird, was auch gegen einen weltweit grenzenlosen Tourismus steht?
Das ist eine gute Frage, eine zweiteilige Antwort. Zum einen, ich würde auf jeden Fall Mut machen, in den Tourismus zu gehen, weil es einfach eine sehr verbindende und internationale Branche ist. Und wenn es um einen Zukunftsausblick geht, wird es mit Sicherheit Sachen geben, die sich ändern im B2B und im B2C-Tourismus. Insofern würde ich jetzt ein komplettes Infragestellen des Tourismus sehr zögerlich sehen. Aber eher die Frage, wo wir auch gerade die jungen Studentinnen und Studenten brauchen können, die uns sagen, in welche Richtung kann es gehen, um eine zukunftsfähige Vision vom Tourismus in 5, in 10, in 15 Jahren zu finden.
Und das werden wir vielleicht gleich dann von den jungen Leuten auch erfahren, die ja hier sind am Stand und quasi die Standbetreuung machen und mal schauen, bei Ihnen hineinhören, wie auch das eigene Reiseverhalten ist und wie es sich eventuell gewandelt hat. Denn das ist unser Thema. Die Generationen, die jetzt älter sind, womöglich ins Rentenalter kommen oder dort schon sind, konnten eigentlich jahrzehntelang das Reisen genießen, ein relativ grenzenloses Reisen, solange die finanziellen Mittel dafür reichten. Aber was passiert jetzt vor diesem ganzen Hintergrund der Krisen, des Krieges, der Klimadiskussion?
Genau, und einer, der da ganz tief drin ist im Thema, ist Norbert Fiebig. Er ist der Präsident des DRV, des Deutschen Reiseverbands. Das ist der Spitzenverband, der die Reisewirtschaft in Deutschland repräsentiert. Dach für Reisebüros, Veranstalter und touristische Dienstleister. Herr Fiebig, nach 3 Jahren Pandemie, wo stehen wir heute in Bezug auf das Reiseverhalten? Und was ist die Prognose jetzt erstmal für die kurzfristige Zukunft, also 23, 24?
Also die Reiselust, das ist sehr klar erkennbar, ist wieder da. Das haben wir schon im letzten Sommer in 22 gesehen. Da haben wir fast das Niveau von Vor-Corona-Zeit 2019 erreicht. -2% waren es nur noch. Und dieses positive Nachfrageverhalten setzt sich im Übrigen fort, auch für 2023. Das sehen wir sehr stark in den Monaten Dezember haben wir das schon gesehen, Januar, Februar. Die Leute gehen im Übrigen wieder früher ins Reisebüro. Das Frühbucherverhalten ist da, die Frühbucher sind zurück. Und das ist schon erstaunlich, dass das so schnell sich wieder geändert hat. In der Corona-Zeit waren alle sehr vorsichtig, haben in letzter Sekunde ihren Urlaub gebucht. Das hat sich schon wieder gedreht. Das ist im Übrigen auch zum Vorteil einmal der Kunden. Frühbucherrabatte waren sehr interessant, die im Markt waren. Das wird in Anspruch genommen. Für die Industrie ist das im Übrigen auch positiv, weil sie entsprechend besser planen kann. Die Reiseveranstalter, die Airlines. Von daher, wir sind im Moment sehr optimistisch, was das Reisejahr 23 angeht.
Es waren ja drei harte Jahre. Wenn Sie sagen, jetzt kommt direkt wieder Aufschwung, ist da die Reisebranche überhaupt in der Lage, schon in die weitere Zukunft zu gucken? Oder muss man noch erstmal die Wunden lecken der letzten drei Jahre und freut man sich jetzt einfach, dass oder hofft, dass es einfach wieder weitergeht wie vorher? Oder hat man die Zukunft im Blick?
Also die Erholung hat jetzt eingesetzt, auch die finanzielle Erholung natürlich. In den drei Jahren der Krise waren alle Player in der Touristik extrem gebeutelt, extrem finanziell auch beansprucht. Und jetzt fangen wir wieder an, entsprechend Geld zu verdienen. Die Kapazitäten sind da. Wir sind gerüstet auch für mehr Wachstum. Von daher, das kann so weitergehen. Man muss allerdings auch sehen, wenn wir uns die Lage insgesamt angucken, die ökonomische Lage, Inflation spielt eine Rolle, was das Nachfrageverhalten angeht, gestiegene Energiekosten, was auch immer sie haben. Das sehen wir im Übrigen auch so ein bisschen in der Kundennachfrage. Die Preissensibilität unserer Kunden erhöht sich. Das machen wir daran fest, dass Kunden sich beispielsweise auch vermehrt für All-Inclusive-Produkte interessieren, wo ich von vornherein weiß, ich habe die Budget-Sicherheit, was kostet mich dieser Urlaub. Und was wir übrigens auch sehen, wenn wir über Preissensibilität gestiegene sprechen, dass Destinationen, die ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen, auch ganz vorne liegen im Kundenfokus und im Buchungsverhalten.
Jetzt wollen wir in die Zukunft schauen und das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als wäre so die Branche auf dem Weg, okay, überhaupt weiter Wachstum und nicht so sehr dieses, die fernere Zukunft auch im Blick zu haben. Ist das so?
Nein, wir müssen noch einiges aufholen. Wir haben gerade über die Krise und die Belastung gesprochen. Wir sind dabei, uns zu erholen. Die Kundennachfrage spielt im Moment erfreulicherweise mit, um das dann entsprechend auch fortzusetzen.
Was sind denn die großen strategischen Ziele für die Zukunft? Wo sehen Sie da die Themen?
Also eines der ganz großen Themen, was ja nicht nur unsere Branche, sondern unsere ganze Gesellschaft hier entsprechend auch in Zukunft fordern wird für die nächsten Dekaden, muss man sagen, das ist das Thema der Nachhaltigkeit. Und da steht die Reise natürlich auch mit im Fokus. Und das ist unsere große Herausforderung für die Zukunft. Perspektivisch wollen wir alles dafür tun, dass Reisen auch CO2-neutral passieren kann. Wir müssen auf dem Weg dahin ständig unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, um eben auch entsprechend, was den Klimaschutz angeht, hier deutliche Akzente zu setzen. Die Industrie ist hier sehr committed, die gesamte Industrie von Hoteliers, von Airlines, alle, die Touristik betreiben, wissen um diese Herausforderungen. Wenn man so will, wir wissen, dass wir Teil des Problems sind und wir werden auch Teil der Lösung sein.
Wir sprechen hier auf der ITB mit Norbert Fiebig, dem Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes, das ist der Spitzenverband, ich glaube, wir haben es gerade schon erwähnt, in dem versammelt sind die touristischen Dienstleister, die Veranstalter und vor allen Dingen auch die Reisebüros. Herr Fiebig, die Reisebüros, ist das eine, wie soll ich sagen, eine Verkaufsmöglichkeit, die Zukunft hat, Stichwort auch Fachkräftemangel, wird es weiter so sein, dass die Menschen in erster Linie ins Reisebüro gehen, sich dort beraten lassen oder zeigt der Zeiger in Richtung Internetbuchung?
Also was wir in der Krise gesehen haben, dass die persönliche Beratung und die Kompetenz der Mitarbeiter im Reisebüro nochmal besonders gestiegen ist, die Nachfrage danach. Und wenn man weiß, dass eine Pauschalreise im Reisebüro den gleichen Preis hat wie im Online-Vertrieb, dann bekomme ich, wenn Sie so wollen, hier noch eine sehr kompetente Beratung im Reisebüro noch oben drauf geschenkt. Und wenn es gut geht, kriege ich vielleicht sogar noch eine Tasse Cappuccino angeboten. Also es spricht alles für die Kompetenz im Reisebüro. Und das haben wir in der Krise gesehen. Die wissen genau, wie die Reisebestimmung Einschränkungen sind, Beschränkungen sind. Das, was ich mir mühsam im Netz vielleicht zusammenstottern muss, kriege ich hier kompakt und sehr kompetent im Reisebüro.
Also auch das Thema Sicherheit wird wahrscheinlich ein größeres sein. Letzte Frage noch. Wir haben gleich auch den Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, Dieter Janicek, hier am Stand in der Sendung. Was sind Ihre Forderungen an die Politik? Was brauchen Sie an Rahmenbedingungen?
Also wir brauchen in erster Linie verlässliche Rahmenbedingungen, an denen wir uns stark auch dann entsprechend strategisch ausrichten können. Was man sagen muss, was die Unterstützung der Politik angeht, gerade in der Corona-Krise, die war unter dem Strich wirklich hervorragend und die hat dazu beigetragen, dass die in der Vergangenheit ja immer sehr leistungsfähige touristische Infrastruktur in Deutschland in der Struktur auch erhalten geblieben ist. Da auch nochmal an dieser Stelle der Politik ein ganz großes Dankeschön, das war super gemacht.
Herr Fiebig, ist Deutschland nach wie vor das Reiseland für die Deutschen?
Also Deutschland war immer ein sehr beliebtes Reiseland. Die ungefähr 30% der Deutschen haben in der Vergangenheit immer ihren Urlaub im eigenen Land verbracht und 70 hat es ins Ausland getrieben. Und das hat sich in der Krise im Übrigen verschoben, aus nachvollziehbaren Gründen. Ich konnte ja nicht mehr überall hinreisen. Und wir sind im Moment, was die Buchungsnachfrage angeht, wieder genau auf dem Weg zu diesen alten Verhältnissen. Was liegt vorne in der Nachfrage? Alles rund ums Mittelmeer. Das sind so die klassischen Sommerreiseziele der Deutschen. Das östliche Mittelmeer bewegt sich da etwas besser als das westliche im Moment. Hat auch mit der Preissensibilität zu tun, die wir angesprochen haben. Aber auch ganz erfreulich, Fernreisen liegen im Moment mit 80% im Plus. Also die Leute wollen auch wieder in die Ferne, in die Ziele, in denen sie sich bewegt haben. Und die Neugierde ist wieder da. Und das ist für uns der Grund, ganz optimistisch ins Reisejahr 2023 zu blicken.
Und diese Kunden überlegen aber gerade, darf ich das überhaupt noch, eine Fernreise machen mit dem Flugzeug? Auch darüber werden wir nachher dann sprechen. Wie weit sind die technischen, technologischen Entwicklungen im Hinblick auf umweltfreundliche Kraftstoffe? Dazu erwarten wir auch in dieser Sendung Agenda Besuch. Und das, was Sie gerade sagten, rund ums Mittelmeer, Kollegin Christiana Coletti ist gerade in den Hallen unterwegs und schaut sich bei Italien um. Und wir werden gleich aus dieser Perspektive mal erfahren, was Italien attraktiv macht für die Deutschen, aber umgekehrt auch wie die europäischen Nachbarn diese Themen Nachhaltigkeit und Krise miteinander diskutieren.
Norbert Fiebig, Präsident des DRV, herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Und nun ist in der Halle 4.1 bei uns am Stand unsere Kollegin Susanne Zahre. Frau Zahre, Sie sind den ein oder anderen Hörerinnen und Hörern ja bekannt, auch mit Ihrer Expertise der internationalen Art und Weise. Sie sind Halb-Iranerin, Journalistin in Deutschland und auch für uns, für den Deutschlandfunk. Wenn Sie so über diese ITB gehen und gegangen sind, ist das die ITB wie vor, wie viele jetzt, 4 Jahren, 2019?
Ja, vor 3 Jahren. Man hat so den Eindruck, auf den ersten Moment sieht alles gleich aus, es sind volle Hallen, man kann sehr, sehr viel entdecken. Es gibt viele Länder und trotzdem ist es nicht mehr ganz so wie vorher, weil allein schon die Zahlen andere sind. Also wenn man sich überlegt, es waren 2019 noch rund 10.000 Aussteller, 181 Länder. Jetzt sind wir bei der Hälfte, 5.500, 161 Länder. Also wirklich einige Länder weniger, die grundsätzlich mit dabei sind. Und wenn man so über die einzelnen Stände vorbeischweifen lässt, den Blick, dann hat man das Gefühl, es geht ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit. Und ist ja auch klar, ne? Die Weltlage, die Weltsituation hat sich seit 2019 durchaus geändert.
Ja, aber es gibt ja auch noch ganz andere Probleme. Klar, das halten wir fest, die Klimadiskussion, aber auch die politische. Es gibt totalitäre Staaten, meine Damen und Herren zu Hause, Sie können sich jetzt ausdenken, welche ich da meine. Sind denn Länder wie Russland überhaupt vertreten hier auf der ITB?
Ja, sehr interessant. Also wenn man das so vergleicht, auch mit 2019 gab es einige Länder, die nicht vertreten waren. Russland ist tatsächlich auch nicht mit einem Landesstand vertreten, genauso auch wie Syrien, Belarus. Auch der Iran ist nicht mehr vertreten. Das war bisher so, dass sie wirklich eine eigene Halle hatten. Und da fällt schon auf, dass da durchaus nicht nur die geopolitischen Situationen sich verändert hat, dass man nicht mehr so einfach auch im Luftraum in all diese Länder reisen kann, aber dass auch vielleicht der Blick sich dahingehend geändert hat, dass man sich durchaus die Frage stellt, kann man in ein Land reisen, in dem Menschenrechtsverletzungen tagtäglich passieren, in Länder reisen, in denen Krieg passiert?
Da würde mich dann auch Ihre Einschätzung gleich interessieren. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, diese ITB, insofern auch geändert zu den Vorläuferausstellungen, ist keine Publikumsmesse mehr. Also hier kann nicht jeder dann einfach zumindest am Wochenende rein, es hört sowieso schon am Freitag auf, und sich ein bisschen informieren über das, was die Welt alles so anbietet. Diesen Aspekt gibt es nicht mehr. Es ist also wirklich dieses klassische B2B. Man macht die Abschlüsse, stellt sich vor. Aber weil Sie, Susanne Zara, das gerade angesprochen haben, gibt es denn überhaupt eine Antwort darauf, sollte man in, ich nenne es jetzt mal problematische Länder, fahren gerade, um vielleicht Menschen dort, Stichwort Iran, zu unterstützen? Oder lieber überhaupt nicht, um das Regime nicht zu unterstützen?
Das ist ein Thema, das mehr und mehr diskutiert wird, was grundsätzlich erstmal erfreulich ist. Also auch auf der ITB gab es einige Thinktanks, gab auch Podiumsdiskussionen, bei denen die Frage diskutiert wird, wie geht man eben mit solchen Ländern oder mit solchen Regierungssystemen in Bezug auf Reisen und Tourismus um. Und ich denke, dass man da wirklich diese beiden Aspekte sehen muss. Auf der einen Seite unterstützt man natürlich Land und Menschen, wenn man Tourismus auch anregt im Land, weil es natürlich auch die Wirtschaft und damit auch die monetäre Situation der Bürgerinnen und Bürger verbessert. Aber auf der anderen Seite, und das ist beispielsweise beim Iran auch der Fall, war es immer auch so, dass viele der Gelder ganz am Ende des Tages ganz viel auch mit der Regierung zu tun haben und dass die Regierung durchaus auch von Tourismus sehr, sehr stark profitiert hat. Und deswegen müssen wir gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, mit Blick auch auf den feministischen Kampftag, den Weltfrauentag, ganz klar nochmal hervorheben, dass wir uns wirklich Gedanken machen sollten, dass am Ende des Tages auch im Tourismus eben die Bürgerinnen und Bürger des Landes profitieren und nicht Systeme, die menschenrechtsverachtende Regierungssysteme haben.
Weltfrauentag in Berlin ist Feiertag, in anderen Orten der Republik nicht. Kurze Frage noch, weil Sie sind ja durch die Messehallen gewandert. Was ist mit der Ukraine? Stellt die aus?
Ja, Ukraine stellt aus, sogar mit zwei Ständen habe ich gesehen. Und das war ganz eindrücklich, weil der Stand der Ukraine war wirklich zunächst einmal, wenn man auf ihn zugeht, umgeben von Presse. Es waren sehr, sehr viele Menschen an dem Stand, als ich dort war. Und man konnte an dem Stand der Ukraine eine VR-Brille anziehen. Also quasi so eine Brille, die man aufsetzt und dann taucht man digital in eine andere Welt ein. Man konnte unglaublich schöne Orte in der Ukraine sehen durch diese VR-Brille, aber gleichzeitig auch Orte, die zerbombt wurden, die durch den Krieg stark getroffen wurden. Und das berührt einen sehr stark.
Stichwort virtuelle Realität. Damit werden wir uns auch beschäftigen, Daniela Wiesler, im zweiten Teil.
Genau, es geht weiter gleich mit einem Vertreter des Luftverkehrs, gemeinsam mit einem Vertreter von Fridays for Future, weiter mit Nie wieder unbeschwert. Die Zukunft des Reisens beschäftigt uns auch im zweiten Teil.
Susanne Zahle, vielen Dank, dass Sie bei uns hier waren am Stand. Wir sortieren uns neu. In 5 Minuten nach den Nachrichten kommen wir dann zurück mit dieser Ausgabe der Agenda aus Berlin. Wenn man Menschen fragt, was ist ihnen eigentlich wichtig im Leben, so antworten fast alle, mich zu bewegen und zu reisen, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen zu besuchen, Begegnung mit anderen Sprachen, mit anderer Art von Musik. Das Reisen steht für viele im Mittelpunkt auch des Lebens, natürlich eingeschränkt durch die Mittel. Reisen ist manchmal teuer, muss aber nicht unbedingt sein. Jedenfalls all dieses führt dazu, dass sich viele Menschen im Moment die Frage stellen, wie ist das denn mit dem Reisen? Kann ich weiter, wie das vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten war, unbeschwert reisen? Dürfen wir das überhaupt noch? Dürfen wir, sollten wir Flugzeuge besteigen oder haben wir da ein Problem mit dem Klima? Besuchen wir Menschen, die es vielleicht gar nicht wollen, dass wir zu ihnen kommen? Das sind alles Fragen, die diese Frage eben aufwerfen. Ist das eigentlich etwas Unbeschwertes, das Reisen? Und wie sieht die Zukunft des Reisens aus? Deswegen sind wir hier auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse, zu Gast bei der Hochschule München. Und hier steht neben mir Daniela Wiesler, meine Kollegin, und führt weiter im Programm.
Genau, Andreas Stopp. Und wenn wir über die Zukunft des Reisens sprechen, dann müssen wir natürlich mit der zukünftigen Generation auch sprechen. Neben mir steht jetzt Louis von Randow. Er ist der Sprecher von Fridays for Future, 17 Jahre alt, Schüler. Herr Randow, wir haben gerade gehört vom DRV, die Fernreisen nehmen wieder zu. Man freut sich in der Branche, 80%, glaube ich, Zuwachs. Ich nehme an, dass Sie das ein bisschen zwiegespalten eher wahrnehmen. Also was sind Ihre Forderungen, die Forderungen von Fridays for Future für die Zukunft des Tourismus?
Ja, ich nehme das natürlich ein bisschen zwiegespalten wahr, weil wir reden ja gerade die ganze Zeit über die Verkehrswende und in diesen Diskussionen sprechen wir vor allem über die Straße und die Bahn. Aber natürlich müssen wir eben auch die Flugindustrie mitdenken, natürlich müssen wir den Flugverkehr mitdenken. Und da ist ganz klar, dass das ist ein ganz großer Emittent, da werden sehr, sehr viele Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet und da müssen wir auch ansetzen in unseren klimapolitischen Bestrebungen. Und natürlich, da müssen wir jetzt über E-Fuels nachdenken. E-Fuels sind beim Auto Quatsch, aber im Flugzeug bringen sie was. Wir müssen aber auch eben darüber nachdenken, wie wir es schaffen, dass es halt eben kein Billigprodukt mehr ist, dass man nicht einfach mit dem Fingerschnips was buchen kann und dann auf Malle ist, sondern wir müssen zum Beispiel über endlich die Besteuerung von Kerosin nachdenken. Kerosin wird gerade nicht besteuert. Das ist im Prinzip eine Subvention für die Flugindustrie. Und wir müssen über eine Erhöhung des CO2-Preises nachdenken. Da ist aber wichtig, und das würde ich gerne nochmal betonen, dass das Ziel nicht ist, dass dann nur die Reichsten der Gesellschaft weiterhin fliegen können und die Ärmsten, dass denen verwehrt ist, sondern wir müssen über sozial gerechte Ausgleichssysteme nachdenken. Da gibt es Konzepte wie die Klimaprämie, die sehr sinnvoll sind, und das ist dann wichtig, dass es im gleichen Zuge auch implementiert wird.
Das heißt ganz konkret, wenn wir die normalen Menschen da draußen, die ihre Jahresurlaube haben, die planen, angucken, was wäre so die Vorstellung von einer Zukunft des Tourismus? Wie würde so eine Reise aussehen? Wie viel würde eine Familie reisen im Jahr?
Na, wie viel eine konkrete Familie im Jahr reisen würde, das steht mir nicht zu sagen. Aber natürlich ist eben klar, dass die Zukunft des Reisens eine möglichst erneuerbare, eine möglichst grüne, ökologische ist. Das funktioniert eben über die klimaneutralen Kraftstoffe. Das funktioniert aber auch darüber, dass wir das Bahnnetz ausbauen. Jetzt gerade hat Volker Wissing den Deutschlandtakt auf 2070 verschoben. Das ist jetzt nun mal so richtig kontraproduktiv. Aber wir müssen es natürlich den Menschen ermöglichen, auch für einen geringen Preis mit der Bahn zu reisen in ganz Europa und in Deutschland, damit man eben vom Flugzeug dann auch auf Bus und Bahn umgeht.
Mal 2050, dann sind Sie 44, vielleicht haben Sie Kinder, vielleicht auch nicht, aber wenn dann Sie sich Ihr Reisejahr angucken, wohin reisen Sie, wie oft, wie lang?
Ja, das ist jetzt mal so richtig Vorhersage. Das kann ich so konkret nicht sagen, aber ich kann ja von meinem Reiseverhalten an sich sprechen. Ich bin jetzt die letzten 7 Jahre an die Nordsee gereist und letzten Sommer bin ich nach Italien mit dem Auto gefahren. Und ich habe vor, dass mein Reiseverhalten sich auch ungefähr in dem Rahmen bewegt. Aber mir ist nochmal auch wichtig zu betonen, es ist eben nicht so, dass man gar nicht mehr fliegen darf, sondern es geht halt eben darum, dass man seine Flugreisen bewusst gestaltet, dass man bewusst auswählt, da fliege ich jetzt hin, vielleicht auch für einen längeren Zeitraum und nicht für einen Wochenendtrip. Und dass man dann eben auch in Kauf nimmt, dass man auch im Zweifelsfall ein bisschen draufzahlt für E-Fuels und für Ausgleichssysteme.
Wenn wir, in den letzten Jahren ist dieser Begriff der Flugscham geboren, gerade in der jungen Generation, also dass es nicht mehr so schick ist, wenn man postet, dass man eben mal kurz auf Malle oder irgendwo ist. Ist das was, wir reden ja über die Unbeschwertheit des Reisens, ist das was, wo Sie sagen, das können wir gar nicht mehr so, wie wir das, unsere Generation das gemacht hat? Oder sagen Sie, ich muss mir das abknapsen, eigentlich würden wir auch gerne mit Fernweh? Oder sagen Sie, nee, es ist für uns, spielt das gar nicht mehr so eine Rolle, die Nahreiseziele sind genauso attraktiv für uns?
Naja, also am Ende des Tages läuft ja jede Debatte auch auf eine Verzichtdebatte hinaus. Darf ich noch reisen, darf ich nicht mehr reisen? Und ich glaube, das ist schon ein ganz großes Thema und viele Menschen wollen auch weiterhin reisen. Deswegen ist es ja auch der Punkt, dass man das ermöglicht. Und die Flugscham, die ist natürlich auch ein großes Ding. Es geht viel um Konsumkritik, also die Kritik davon, was ein Einzelner tut und wie er sich verhält. Und das ist im Kern die falsche Debatte, weil wir sollten die systemischen Fragen angehen und wir sollten eine gesamtgesellschaftliche Veränderung tatsächlich schaffen. Und zu diesem Punkt des unbeschwerten Reisens, ich glaube schlicht und ergreifend, das geht nicht mehr. Weil jeder Punkt, also wir leben in einer eskalierenden Klimakrise, wir erleben die katastrophalen Konsequenzen überall auf der Welt, besonders im globalen Süden. Und jetzt ist es halt der Punkt, mit dem Flugzeugfliegen stößt halt ziemlich viel CO2 aus. Und ich glaube, an jedem Punkt, wo man sich dazu entscheidet, ich stoße jetzt Tonnen, Kilogramm an CO2 aus, dann muss man darüber auch nachdenken. Und das ist im Kern nicht unbeschwert.
Genau, das heißt, wir sind wirklich an so einer Zeitenwende jetzt sozusagen dran. Vielleicht noch, wenn wir hier über die Messe laufen oder wenn Sie über die Messe schon gelaufen sind, die Reisebranche sagt ja überall, wir machen Nachhaltigkeit, es geht um Klimaschutz. Haben Sie den Eindruck, die Branche hat den Schuss gehört sozusagen oder geht Ihnen das noch nicht weit genug?
Ja, ich glaube, der Branche ist auf jeden Fall bewusst, dass sie sich verändern muss, um aktuell zu bleiben. Und sie muss natürlich auch Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Das ist gar nicht der Punkt. Und ich nehme auch vielen ReiseveranstalterInnen ab, dass sie das auch wollen. Aber natürlich ist eben der Punkt, wenn wir uns gerade angucken, was sind die Entwicklungen? E-Fuels sind wahnsinnig teuer, es wird viel zu wenig getan. Und die, wie wir schon gehört haben, die Langstreckenreisen nehmen wieder zu. Jetzt nach der Corona-Pandemie fliegen noch mehr Menschen. Das sind natürlich die exakt entgegengesetzten Richtungen. Aber klar ist auch, dass eben auch die Politik ihren Teil hat. Die Politik muss etwas tun. Und wir müssen auch jetzt Richtlinien und Regularien festlegen, die es eben ermöglichen, einen klimagerechten Wandel auch im Flugverkehr zu haben.
Louis von Randow, jetzt kommen wir zu einem Part, über den wir uns rasend freuen, nämlich Sie haben einen Verwandten sozusagen nicht mitgebracht, nämlich Matthias von Randow auf einer ganz anderen Ecke, der aber, Sie wussten es nicht, mit Ihnen verwandt ist und Sie haben sich vorher nie getroffen, Sie machen sozusagen Familienzusammenführung. Andreas Stopp, stellen Sie
vor. Ja, also wie gesagt, es steht ein anderer von Randow hier zwischen uns und neben uns, im Leben geringfügig weiter fortgeschritten, sollten wir den nicht per Bild zugeschalteten Menschen dazu sagen, Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Wir werfen also jetzt einen Fokus, ein Spotlight auf den Luftverkehr. Das hat der Louis gerade gesagt, das geht so nicht mehr oder so ähnlich war die Formulierung. Geht es so nicht mehr?
Also es ist erstmal schön, dass Louis und ich uns hier am Stand auf der ITB getroffen haben. Das ist prima und dass wir hier zusammen agieren. Ja, was erleben wir? Wir erleben nach 3 Jahren der Pandemie, dass offensichtlich Mobilität ein ganz, ganz großes Grundbedürfnis ist. Und die Menschen reisen wieder privat, dienstlich, beruflich. Der Verkehr hat enorm wieder zugenommen und das merken wir auch im Luftverkehr auf jeden Fall. Insbesondere auch auf den internationalen Strecken, europäisch, aber auch auf der Langstrecke interkontinental.
Da die Zahlen sagen daraus, Sie werden mich korrigieren, wenn es nicht korrekt ist, 2022 das Passagieraufkommen stark gewachsen, 114% gegenüber 2021. Sagt man keine Kunst, weil das war ja das Corona-Jahr. 112 Millionen Passagiere befördert von deutschen Gesellschaften und für die sprechen Sie ja. Sie sind ja die Interessenvertretung der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Da sind ja alle vereinigt, nicht nur die Airlines, auch die Flugsicherung, die Flughäfen, alle Leistungsanbieter, also ich glaube 150.000 Mitarbeiter sind da in etwa dann von Ihnen in Ihrem Verband organisiert. Herr von Randow, Sie selbst jetzt, können Sie das Fliegen weiterhin gut verantworten, wie es im Moment stattfindet?
Also die Situation ist ja die, dass die Menschen fliegen, dass Mobilität da ist, insbesondere international, Luftverkehr. Ich sage immer, es ist so etwas wie das analoge World Wide Web. Die Menschen wollen zusammenkommen. Und wir gehen auch davon aus, dass das weiter zunehmen wird. Wir sind jetzt beim Luftverkehr von Deutschland und nach Deutschland hinein auf einem Niveau von etwa 85% von Vor-Pandemie-Zeiten. Und das wird weiter zunehmen. Und deswegen ist, glaube ich, die entscheidende Herausforderung, wenn wir das unter Nachhaltigkeitsbedingungen sehen, wie bekommen wir diese Luftverkehrsmobilität in Einklang mit dem Klimaschutz? Und das ist die Aufgabe, daran arbeiten wir.
Und was wird da technologisch im Moment gemacht? Viele Hörerinnen und Hörer sagen sich, jetzt, ja, das haben wir davon gehört, es wird gebastelt an Treibstoffen, die kein CO2 oder wesentlich weniger emittieren. Wie weit ist die Technologie da?
Der erste ganz, ganz große Hebel, und es ist heute auch der mit Abstand größte Hebel, ist, dass man investiert in neue Flugzeuge, die energieeffizienter sind. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wir haben die Situation, dass alleine durch die Investition in neue energieeffiziente Flugzeuge etwa 25% an Kraftstoff eingespart wird und damit auch weniger CO2-Emissionen. Wenn Sie heute mit einem modernen A350, das ist ein Langstreckenjet, fliegen, dann verbrauchen Sie pro Passagier auf 100 Kilometern gerade mal zwischen 2 und 2,5 Liter. Das schaffen Sie mit Abstand nicht im Auto. So effizient sind heute Flugzeuge. Das zweite große Instrument ist natürlich, wenn wir wirklich Klimaneutralität erreichen wollen, und das ist unser Ziel, dann müssen wir das fossile Kerosin durch nachhaltige Kraftstoffe ersetzen.
Wird das dann für die Verbraucher teurer?
Auf jeden Fall haben diese Investitionen ihren Preis. Die Investitionen in neues Fluggerät sind Milliarden, die dort investiert werden. Und wir wissen, dass nachhaltige Flugkraftstoffe um ein Vielfaches teurer sind als fossiles Kerosin. Wir sagen, Klimaschutz hat seinen Preis. Wir halten insgesamt in der Branche von der Billigpreiserei im Luftverkehr überhaupt nichts. Fliegen hat seinen Preis und wird in der Zukunft auch noch mehr unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ihren Preis haben.
Louis von Randow, Fridays for Future, was möchten Sie Ihrem bisher noch unbekannten Großcousin, glaube ich, aus der Luftverkehrswirtschaft zuwerfen? Gehen Sie da mit oder haben Sie noch andere Forderungen?
Naja, also meine ganz wesentliche Forderung ist halt eben Klimagerechtigkeit. Ich weiß, das ist ziemlich offensichtlich, aber das ist auch nochmal relevant zu sagen. Und ein ganz großes Thema jetzt gerade, wenn du darüber sprichst, dass eben Flugreisen eben auch teuer sind und etwas kosten und Klimagerechtigkeit etwas kostet, dann ist für mich nochmal ganz essentiell wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, dann können jetzt nur noch die Reichsten der Gesellschaft sich das leisten, sondern wir müssen eben, das habe ich vorhin schon angesprochen, die sozial gerechten Konzepte, die schon existieren, wie beispielsweise eine Klimaprämie, also ein Umverteilen des Geldes, was man mit der CO2-Steuer einnimmt, das müssen wir eben auch eindenken, damit wir einen gesamtgesellschaftlichen Wandel kriegen und die finanziell Schwachen der Gesellschaft auch mitnehmen.
Matthias von Randow, die Lufthansa ist aktiv geworden, hat jetzt, ich glaube, es heißt Green-Tarife aufgelegt. 2% der Buchenden haben das schon in Anspruch genommen. Das heißt, ich zahle sehr, sehr viel mehr für ein Ticket, habe aber die Sicherheit, dass dafür eine Kompensation vorgenommen wird. Ist das Kompensieren der richtige Weg? Oder wäre es anders wünschenswert, dass Emissionen gar nicht erst entstehen? Dann müssen sie auch nicht kompensiert werden.
Also auf jeden Fall ist das Ziel natürlich, das habe ich ja eben schon angesprochen, dass wir rauskommen wollen aus dem fossilen Kerosin, dass wir Klimaneutralität, CO2-Neutralität erreichen. Aber das ist ja noch ein langer Weg, bis wir das erreichen. Und von daher sind natürlich Wege der Kompensation second best, aber auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag. Zu den Green Fares von Lufthansa nur folgende Korrektur. Wenn Sie diese Green Fares buchen, buchen Sie immer einen Teil, auch einen nachhaltigen Kraftstoff, den die Lufthansa für Sie tankt. Das ist ein enormer Fortschritt und wir glauben, dass in Zukunft solche Modelle auch tatsächlich mehr greifen werden.
Zum Abschluss unseres Gesprächs, Herr von Randow, Ihre Meinung, wahrscheinlich auch ein bisschen persönlich. Was wäre unsere Welt, wenn wir nicht mehr das Flugzeug hätten, um uns auch über Kontinente oder innerhalb von Europa zu begegnen?
Es ist ein ganz, ganz großer Fortschritt, glaube ich, der Menschheit, dass wir zueinander gekommen sind, dass wir tatsächlich uns austauschen können. Es ist ein Bedürfnis an Austausch in dieser Welt und wir organisieren das international.
Wird es ohne Flugzeug genauso gehen?
Wir haben auf den langen Strecken eigentlich keine Alternative. Das Schiff ist nicht wirklich die Alternative für den Passagierverkehr. Von daher ist das Flugzeug auf den internationalen Strecken das einzige Instrument, mit dem Sie tatsächlich, das einzige Vehikel, mit dem Sie tatsächlich dann auch mobil sein können.
Matthias von Randow, der Hauptgeschäftsführer des BDL. Luis von Randow, vielleicht gehen Sie beide jetzt einen Kaffee trinken, um Strategien für die Zukunft gemeinsam auszuarbeiten. Wir freuen uns, dass Sie zu Gast im Deutschlandfunk waren.
Genau, und wir sprechen jetzt mit einer Vertreterin des Forum Anders Reisen. Petra Thomas steht neben mir, die Geschäftsführerin. Das ist ein Zusammenschluss von Reiseunternehmen, die sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben. Frau Thomas, wenn wir jetzt über die Messe laufen, dann ist eigentlich jeder zweite Stand oder jeder Stand eigentlich beschäftigt sich mit nachhaltigen Reisen. Wo ist Ihr USP, Ihr besonderes Merkmal dann? Oder gehen Sie noch einen Schritt weiter?
Ja, herzlichen Dank einmal für die Einladung und einmal, dass ich hier auch ein bisschen erzählen kann, was wir unter nachhaltigem Reisen verstehen. Das Forum Andersreisen hat sich vor jetzt knapp 25 Jahren gegründet und befasst sich seitdem damit, wie man tatsächlich das gesamte Reisepaket anders gestalten kann. Und zwar nach sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten und natürlich auch nach Management-Themen. Und wir haben dafür einen Kriterienkatalog entwickelt mit unseren Praktikern. Also unsere Mitglieder entwickeln für die eigene Arbeit Standardkriterien, die sie sich auch verpflichten einzuhalten. Und diesen Kriterienkatalog entwickeln wir kontinuierlich weiter. Das heißt, wir reizen immer weiter aus, was ist möglich, worauf können wir achten, damit wir nicht nur über die schönen Seiten des Tourismus reden, sondern eben auch vor allen Dingen die Risiken minimieren.
Was sind dann die Dinge, die Sie sehen, wenn wir über das Reisen der Zukunft sprechen? Worauf kommt es an?
Natürlich ist das Mobilität eines unserer Kernthemen, weil das unsere Achillesferse ist. Ohne Mobilität ist Reisen nicht möglich. Und leider ist im Moment emissionsfreies Reisen nur oft auf der Kurzstrecke tatsächlich möglich, also nur in sehr nahen Distanzen. Von daher geht es zum einen darum, einen Mobilitätsshift hinzulegen, diese Verknüpfung, die Reisende oft haben, Reisen gleich Flugreise, ich steige in den Flieger und bin gleich irgendwo schnell da. Gerade innerhalb des innereuropäischen Tourismus umzuwandeln in alternative Anreisen, wie beispielsweise mit der Bahn oder mit dem Bus. Da hat sich in den letzten Jahren enorm viel an Strecken entwickelt. Gerade die Nachtzüge in Europa gewinnen da wirklich wieder an Marktmacht und auch an Nachfrage. Die Züge sind fast immer ausgebucht, was ja ein schönes Zeichen ist. Aber noch reichen die Kapazitäten halt längst nicht. Und noch längst sind nicht alle europäischen Länder tatsächlich miteinander verbunden. Und wenn wir da über diese positiven Effekte reden, dann ist eben auch die Reise durch verschiedene Länder Europas. Also nicht ich starte und komme an, sondern ich reise tatsächlich dahin. Die Anreise ist Teil meiner Reise. Reise hat eben auch eine ganz neue Qualität und eine besondere Qualität, weil man immer zwischendurch einen Stopp einlegen kann und neue schöne Dinge entdecken kann.
Jetzt haben wir in Pandemiezeiten gesehen, was passiert auch in den Regionen vor Ort, wenn weniger Touristen kommen. Also es gab vorher ein Overtourism, dann gab es einen Undertourism. Was sind die Lehren für die Zukunft, die Sie daraus ziehen?
Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass Länder keine Reiseländer sind. Länder sind Gebiete, in denen Menschen leben, nämlich diejenigen, die Einwohner der Region. Und der Tourismus muss seinen Beitrag dazu leisten, dass diese Lebensqualität, die dort vor Ort vorherrscht, auch erhalten wird und dann eine positive Stimulierung vielleicht durch den Tourismus erfährt in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber eine wirtschaftliche Abhängigkeit ist absolut zu vermeiden, denn tatsächlich ist der Tourismus der erste Sektor, der verschwindet, sobald eine Krise auftaucht. Das kann eine Krise wie die Pandemie sein, das können politische Unruhen sein, das können aber eben auch Naturkatastrophen sein. Also wir sind kein sicherer Wirtschaftsfaktor, der Resilienz ermöglicht. Das ist ja eins der Buzzwords, die wir in dieser Zeit erlebt haben. Abhängigkeiten vermeiden heißt eben auch tatsächlich, dass die Menschen auch noch andere Einnahmequellen neben dem Tourismus haben.
Das heißt, wir schauen immer auf die Zukunft des Reisens, das sind ja Dinge, die wir jetzt schon wissen. Wo sehen Sie da Strategien für die Zukunft? Wo müssen wir die Weichen jetzt stellen, damit das nicht passiert?
Wir sehen im Moment, dass vor allen Dingen aus den Destinationen selbst ein sehr starker Entwicklungsdrang da ist, weil natürlich alles das, was an negativen Effekten entsteht durch den Tourismus und durch das Reisen, eben gerade da vor Ort entsteht für die Menschen. Und deswegen ist in vielen Destinationen, ist man auf dem Weg, Pläne zu entwickeln für die ganze Destination, die Tourismus als einen Teil der Entwicklung sieht, aber eben nur einen Bestandteil, der gleichzeitig eben alle Menschen mit im Blick haben muss. Und die Regulierung vor Ort heißt eben de facto auch mal im Einzelfall, dass man sagt, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten, dorthin zu reisen, eine bestimmte Anzahl an Betten und Übernachtungen und mehr geht eben auch nicht, damit sowohl für die Reisenden als auch für die Menschen in der Destination das Reisen noch schön ist.
Was sind Ihre persönlichen Reiseverhalten? Wo ändern Sie gerade?
Ich bin jetzt seit über 20 Jahren im nachhaltigen Tourismus. Das heißt nicht, dass ich nie geflogen bin, aber ich fliege nur dorthin, wo ich anders nicht hinkomme. Das heißt, innerhalb Europas versuche ich insgesamt alles mit Bus und Bahn zu machen. Ich liebe Bahnfahren, weil man aus dem Fenster schauen kann, die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen kann und wunderbar beweglich ist, ja auch ganz anders als in einem Flugzeug. Man hat viel mehr Platz und viel mehr Möglichkeiten. Von daher ist tatsächlich der innereuropäische Tourismus, das alles mit der Bahn zu erkunden, ist für mich eines der großen Ziele auch, zu sehen, was ist möglich, wie weit können wir noch gehen. Und das sehe ich als eine der großen Möglichkeiten im Tourismus, positiv über das Reisen nachzudenken.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir nochmal in die ferne Zukunft schauen, wo sehen Sie so die Trends? Wo sagen Sie, okay, das ist, wenn wir jetzt ein bisschen visionärer gucken, da können wir jetzt schon mal drauf schauen.
Also ich sehe einen großen Trend, oder vielleicht ist es ein bisschen Wunschdenken auch, da bin ich ehrlich, dass die Wertigkeit des Reisens wieder steigen muss. Wir haben eine lange Geschichte hinter uns, dass alles immer nur preisgesteuert war. Also je günstiger, desto besser. Je weiter oben ist man in der Buchungssuchmaschine und das wird dann gebucht. Und wir müssen wegkommen von dieser Logik und ich sehe da tatsächlich Tendenzen. Natürlich werden die Preise steigen, aber eben nicht so ins Unermessliche, dass sich keiner die mehr leisten kann, sondern dass tatsächlich der Trend dahingehend ist, mehr Wertschöpfung in der Destination zu lassen, länger in der Region zu bleiben, mehr aufs Erlebnis konzentriert zu sein, als rein auf All-Inclusive und ich bleibe dann in einem Hotel und bewege mich nicht von der Stelle.
Also im Grunde bewusster, achtsamer, intensiver auch reisen. Petra Thomas, Geschäftsführerin Forum Anders Reisen, herzlichen Dank.
Ja, und je intensiver wir Ihnen zuhören, umso mehr kommt mir diese nicht neue Idee. Das Reisen ist schon ein sehr, sehr hohes Gut und vielleicht haben wir es in der Vergangenheit oftmals gar nicht als solches so richtig geschätzt, denn das Reisen war mehr oder weniger grenzenlos. Und jetzt ist der Luftraum über Russland gesperrt mit allen Konsequenzen. Erstens vom Grund her Krieg und zweitens von den Turbulenzen, die dadurch ausgelöst werden. Wir schauen mal, wie angekündigt, ins Nachbarland Italien. Eines unserer Sehnsuchtsländer, wenn wir als Deutsche an Urlaub denken, dann denken wir an die Adria und an Ihr Land. Christiana Coletti, Sie haben sich hier auf der Messe umgesehen. Italien ist ein großer Aussteller, aber spielt eigentlich bei den Italienern, bei Ihren Landsleuten, dieses, worüber wir Deutsche hier diskutieren, Nachhaltigkeit im Tourismus, spielt es bei Ihnen eine Rolle?
Ja, natürlich, das Thema spielt auch in Italien eine große Rolle. Aber ich muss sagen, in den Medien und im Alltag diskutiert man darüber nicht so aufgeregt und nicht so oft, das muss ich sagen. Aber die Konsequenzen zum Beispiel des Klimawandels, wir haben noch die Bilder im Kopf vom Fluss Po letzten Sommer, katastrophal. Und das ist nicht nur eine Naturkatastrophe, das ist auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Und was nachhaltiges Tourismus anbelangt, wir wissen, wir haben auch die Bilder der Pandemie, Undertourism, Overtourism, das sind alle Ungleichgewichte, die sozusagen überwunden werden müssen. Die Italiener als Reisende sind natürlich aber sensibilisiert, auch wenn man darüber nicht redet. Sie nach und nach haben sie mehr Bewusstsein. Und es gibt eine Umfrage, interessante Umfrage, und ich habe gelesen, dass 64% der italienischen Touristen sich bei ihren Reiseentscheidungen von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten beeinflussen lassen. Und diese Prozentzahl steigt auf 71% bei den unter 35-Jährigen, weil wir vorher gehört haben, also die jüngere Generation ist aufmerksamer und wacher. Und natürlich die Anbieter müssen sich anpassen an die Wünsche, die Erwartungen der Kunden, und deswegen werden nach der Pandemie viel mehr nachhaltige Reisen angeboten. Wanderungen, Fahrradtouren und sogar, was ich sehr interessant und spannend fand, interessante Transportmöglichkeiten für Fahrräder. Zum Beispiel am Aostatal werden Skilifte im Sommer für den Transport von Fahrrädern.
Naja, da kennt die Kreativität keine Grenzen. Da gibt es, vielleicht können wir das kurz ansprechen, auch eine interessante Kooperation, wenn wir Deutsche nach Italien reisen wollen und umgekehrt.
Ja, das finde ich sehr interessant. Trenitalia und die Deutsche Bahn arbeiten daran, den Zugverkehr zwischen Deutschland und Italien zu verbessern. Nachgedacht wird über die Strecken Rom-München und Mailand-München, mit der Idee, vielleicht die Bahnstrecken bis nach Berlin zu verlängern. Das finde ich super spannend. Ich muss sagen, vor Jahrzehnten und Jahrzehnten gab es solche Züge, zum Beispiel Neapel, München, das waren die Züge für die Gastarbeiter. Heute sollen solche Bahnstrecken wieder aufgebaut werden für die Touristen. Das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Ich möchte unbedingt dabei sein bei der ersten Reise, Rom, München.
Können wir mal schauen, ob Herr von Randow dann vielleicht im Abteil sitzt und dann sagt, naja, es muss nicht unbedingt das Flugzeug sein. Es gibt wie bei uns auch einige Möglichkeiten, die die Italiener auch nutzen. Man stellt fest, dass viele Deutsche dort jetzt arbeiten, wo man vorher Urlaub gemacht hat. Kennen das die Italiener auch?
Ja, absolut. Das wird sogar angeboten, um die kleine Dörfer, die nicht in den Touristenrouten liegen. Es gibt ein Projekt, zum Beispiel Borgo Office. Borgo ist ein kleines Dorf, Office ist klar, Büro. Das heißt, man kann als Reisende Gast sein in einem Bauernhof, in einem ausgewählten Bauernhof, kostenlos. Man muss dafür aber ein Unterstützungspaket kaufen. Man kann dort arbeiten, findet man Schreibtisch, Drucker, alles Mögliche. Man kauft einen Korb mit den Produkten des Bauernhofs, und das hilft, um die kleinen Landwirten zu helfen und die kleinen Dörfer, die normalerweise keine Touristen sehen. Ein bisschen Bewegung.
Eigentlich auch ein Blick in die Zukunft fällt uns gerade auf. Also wenn es schon so ist, dass ich vielleicht nicht mehr so ganz uneingeschränkt reisen kann, Klammer auf, sind ja auch finanzielle Hintergründe oftmals da. Naja, dann arbeite ich halt dort, wo ich dann vielleicht am Abend an den Strand gehen kann oder sonst wie. Und das machen ja schon sehr, sehr viele Menschen und haben damit sozusagen die Reisen eigentlich umgangen. Christiana Coletti, vielen Dank, dass Sie da waren. Sie schauen sich noch ein bisschen um, auch für unser Format Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen, was Italien hier so treibt auf der ITB. 5 Minuten Nachrichtenpause, dann melden wir uns wieder.
Deutschlandfunk. Agenda.
Unser Thema heute behandelt die Zukunft des Reisens. Obertitel, nie wieder unbeschwert, Fragezeichen, die Zukunft des Reisens. Es gibt ja Menschen, die behaupten, und sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, naja, das Reisen zählt fast zu den Menschenrechten. Und wir werden über diesen Aspekt in den nächsten 25 Minuten auch reden mit unserem Gast, der das dann ein wenig erklären wird, was darunter wohl zu verstehen ist. Bis dahin aber noch verschiedene andere interessante Programmpunkte. Neben Daniela Wiesler steht ein Mensch, der wichtig ist, wenn wir diese Frage erörtern wollen. Wie ist denn die Zukunft des Reisens?
definitiv, denn es ist der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, Dieter Janicek, angesiedelt im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Herr Janicek, Sie agieren ja als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Sie verantworten die Weiterentwicklung der nationalen Tourismusstrategie, die nationale Plattform Zukunft des Tourismus. Es ist Ihre erste ITB jetzt im Amt und Sie haben schon, haben Sie gerade erzählt, ganz viel sich unterhalten. Was haben Sie so an Initiativen gesehen? Was sehen Sie an Visionsanstoßern für die Zukunft des Reisens?
Die eine gute Nachricht ist, der Tourismus funktioniert wieder, übrigens schon seit letztem Sommer, und die Auftragsbücher sind voll in Deutschland, auch die heimischen Destinationen sind gestärkt. Aber ich bin hier auch ganz viel im Gespräch mit internationalen Gesprächspartnern. Ein großes Thema, was uns umtreibt, ist natürlich nachhaltiges Reisen. Klimaschutz, wie kriegen wir das umgesetzt? Einmal das Fliegen, das haben Sie ja vorhin schon erörtert, aber natürlich auch die Destinationen selber, die Hotels, die Energieversorgung, die Mobilitätsanbindung, der Wunsch der Kunden auch nach nachhaltigen Infrastrukturen vor Ort, nachhaltigen Erlebnissen. Und da gibt es unterschiedliche Eindrücke. Es gibt Destinationen, die gehen da schon einen Weg voran, aber es ist auch noch eine weite Reise, um mal diesen Terminus zu gebrauchen, in eine nachhaltige Reisewelt. Und da möchte ich mit dran arbeiten.
Wie sieht diese nachhaltige Reisewelt aus, wenn Sie konkret mal, gibt es Beispiele, die Sie erzählen können, wo Sie sagen, das ist auf dem richtigen Weg, so stelle ich mir die Zukunft vor?
Also es gibt sehr viel Initiative bereits im Mittelstand, auch in Deutschland, dass auch die Hoteliers die Gastronomie gemerkt haben zum Beispiel. Also das Angebot ist heute nicht alleine der Schweinebraten. Ich habe auch ein veganes, ein vegetarisches Angebot, eine Kennzeichnung der Lebensmittel. Das ist heute wichtig und nachgefragt. Auch die Frage, wie ich mein Hotel heute stromtechnisch oder wärmetechnisch versorge. Da bieten wir als Bundesregierung ja auch Programme an, zum Beispiel die Photovoltaik aufs Dach zu bringen, künftig auch die Heizkörper, wenn es denn notwendig ist, auszutauschen. Die Frage auch, das 49-Euro-Ticket jetzt als eine Chance für den Tourismus zu sehen. Das heißt, dass auch Familien, dass Menschen vielleicht auch mit geringeren Einkommen dann leichter reisen können, Destinationen ohne Auto erreichen können als Angebot. Also es passiert schon eine ganze Menge, aber man muss auch ehrlich sein, der CO2-Fußabdruck des Reisens ist weiterhin hoch und wir müssen runterkommen.
Ja, wie Louis von Randu gerade gesagt hat, es ist auch eine Verzichtdebatte natürlich. Also wir werden so nicht weitermachen können. Wenn Sie mal in die weitere Zukunft schauen, was sind so die Dinge, die Sie sehen? Sie sind ja jetzt mit der nationalen Tourismusstrategie beschäftigt gerade. Was sind so die Dinge, die Sie so als Fernziele sich vorgenommen haben?
Ja, ich möchte schon in der koordinierenden Funktion die ein oder andere Umsetzungsstrategie auch hinkriegen mit der Branche. Da ist zum Beispiel das Thema der Geschäftsreisen. Da hätten ja und haben die großen Konzerne, aber auch Mittelständler eine Marktmacht, die sie ausüben können gegenüber Hoteliers, Gastronomie, indem sie die Menschen, die sie auf Geschäftsreisen schicken, vielleicht müssen sie es auch nicht mehr so viel tun wie in der Vergangenheit, weil man ja auch manches mit Videokonferenzen machen kann, aber manchmal macht es ja Sinn, dass man dann auch nachhaltige Angebote aussucht. Das ist zum Beispiel ein Gesprächsfaden, den ich jetzt intensiv aufnehmen werde. Natürlich wird auch die Frage sein, in Deutschland gibt es Destinationen, die man gut mit der Bahn erreichen kann, wo es gute Radwegenetze gibt, aber es gibt auch noch viel zu tun, das voranzubringen, das zu kommunizieren. Die Hoteliers, die gastronomischen Betriebe, die touristischen Regionen, die Vorbilder heute schon sind, die auch weiter zu stärken, zu zeigen, also viel Kommunikation zu machen, sodass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein Gerede ist, um jetzt mal ernst zu sein, sondern wirklich auch in der Umsetzung dann nachweisbar. Darum geht es mir.
Wie machen Sie das mit der Zukunftsstrategie? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir schauen ja immer nur mit der Brille von heute drauf. Wenn man vor 4 Jahren uns gesagt hätte, die Welt ist lahmgelegt durch 3 Jahre Pandemie, hätten wir das ja gar nicht antizipieren können. Wie arbeiten Sie da? Gibt es da so eine Art Modellierer, wenn Sie an diese Strategie gehen?
Also wir sind da schon ein bisschen klassisch aufgestellt, wie es ein Ministerium macht. Das heißt, wir laden Branchenakteure ein, die wir dann auch selber festlegen. Es dürfen nicht zu große Gruppen sein. Die Länder, die Unternehmen, die Wissenschaft soll da eine Rolle spielen. Wir haben Leitthemen wie Digitalisierung, das Thema Arbeitskräfte. Ich würde gar nicht sagen, es ist Fachkräfte, sondern wir haben einen Arbeitskräftemangel in Deutschland. In der Corona-Pandemie sind Menschen in andere Berufe gegangen, abgewandert und die sind zum Teil gar nicht mehr zurückgekommen. Wir werden eine alternde Bevölkerung haben. Das heißt, wir werden Probleme haben, das Dienstleistungspotenzial weiter zu erfüllen. Wie reagieren wir darauf? Brauchen wir da kreative Lösungen? Beim Klimaschutz, wie gesagt, im Tourismus selber in den Angeboten besser zu werden, aber natürlich auch die großen Infrastrukturfragen, Energie, Mobilität, auch den Luftverkehr. Sie haben das ja mit Herrn von Randow diskutiert. Wie kriegt man den eigentlich klimaneutral? Wie geht das schneller? Wie kriegen wir den alternativen Kraftstoff rein? Und die CO2-Bepreisung, die das Fliegen ja auch dann in der Zukunft etwas teurer machen wird. Das muss man auch ehrlich sagen, das sind Themen, die uns alle beschäftigen.
Sie persönlich, wie sieht Ihr Sommerurlaub aus? Was ist die Planung?
Der ist noch gar nicht so festgelegt. Also Ich reise regelmäßig nach Estland, das mache ich dann auch mit dem Flugzeug, das ist so. Aber wir haben dieses Jahr auch den Plan, in Deutschland Urlaub zu machen. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen aus der Corona-Zeit, dass man festgestellt hat, was ja immer schon ist, dass Deutschland ein sehr schönes Reiseland ist, wo man sehr viel erleben kann. Mit Familie, mit drei Kindern dann auch angenehmer, mal mit dem Zug oder mit dem Auto wohin zu fahren, als dann eine längere Reise zu unternehmen.
Herr Janicek, jetzt fragt sich vielleicht der eine Hörer und die andere Hörerin. Janicek haben wir noch gar nicht gehört. Was ist das? Was macht der Koordinator der Bundesregierung für, das wird ja immer vergessen, maritime Wirtschaft und Tourismus? Welche Gestaltungsmöglichkeit hat denn dieses Amt? Gehen Sie da zu Herrn Scholz und sagen, hör mal, mein Lieber, wir müssten unbedingt so und so mal was machen.
Also es ist vorrangig eine koordinierende Funktion. Das heißt, ich spreche mit den Ländern, die ja die Förderprogramme für den Tourismus auflegen. Zum Beispiel über die Reiserichtlinie können wir die verbessern, vereinheitlichen, dass wir dort mehr nachhaltige Anschubkriterien kriegen für die Branche. Aber wir haben natürlich auch Themen, die der Bund anschieben kann, zum Beispiel Klimaschutzprogramme, wo wir versuchen, Unternehmen dann zu befähigen, mehr zu investieren in den Bereichen Klimaschutz, in den Bereich Daten, in den Bereich Messung von Klimakriterien im Tourismus. Und am Ende ist es so, dass man über Kommunikation, über Zusammenführen natürlich auch manches erreichen kann. Aber die Rolle des Koordinators ist nicht eine, wo ich jetzt sozusagen den Geldtopf von Olaf Scholz und Christian Lindner und Robert Habeck ausschütte, in der Steuerzahler, sondern dass ich am Ende dafür sorge, dass wir die Richtung vorgeben. Und dafür möchte ich sorgen.
Sie nannten gerade den Terminus Reiserichtlinie. Können Sie kurz umreißen, was damit gemeint ist?
Sowohl die öffentlichen Verwaltungen als auch Unternehmen haben Reiserichtlinien, nachdem sie ihre Mitarbeiter dann befähigen, auf Dienstreisen zu gehen. Die waren in der Vergangenheit oft nach dem günstigsten Angebot. Der Preis soll auch eine Rolle spielen in der Zukunft. Aber wir würden uns auch wünschen, dass Themen wie welche Art der Verpflegung, welche Art der Hotellerie, auch Energieversorgung, welche Art der Anreise insbesondere. Also ich zum Beispiel reise ja von München nach Berlin und da ist die Bahn mittlerweile in 4 Stunden da. Das ist mein Wahlkreis. Da ist dann die Frage, muss man dann den Flug überhaupt noch in der Dienstreiserichtlinie zulassen, in so einer Richtlinie? Oder ist es nicht sinnvoll zu sagen, das muss dann auch mit der Bahn getätigt werden?
Ich glaube, es ist mittlerweile ja so, dass 70% des innerdeutschen Flugverkehrs betrifft Flüge, die weiter als 500 Kilometer sind. Und daran arbeitet man ja, je konkurrenzfähiger die Bahn da wird. Haben Sie eigentlich auf internationaler, europäischer Ebene Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen, die ein ähnliches Amt wie Sie ausüben?
Ja, ich habe jetzt hier auf der ITB ja über 20 Gespräche mit internationalen TourismusministerInnen. Das sind dann oft auch Wirtschaftsminister zeitgleich. Denn in vielen Ländern auf der Welt ist der Tourismus noch ein größerer Wirtschaftsfaktor als in Deutschland, hat dann nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Aber ich bin auf der Ebene unterwegs und von Mauritius bis Österreich, bis Georgien, bis Argentinien spreche ich sehr intensiv gerade und versuche auch diese Kooperationsthemen, wie können wir gemeinsam nachhaltigen Tourismus gestalten, nach vorne zu bringen.
Herr Janicek, es gibt ja verschiedene Punkte, die gerade eine große Rolle spielen, wenn wir ans Reisen denken. Also wir haben die Klimafragen, wir haben die politischen Fragen. Müsste nicht die Reisebranche resilienter aufgestellt sein, um auf all die Krisen, die vielleicht noch kommen oder die Zeitenwenden, die uns noch bevorstehen, vorbereitet zu sein?
Die Reisebranche muss vorbereitet sein, dass auch die Nachfrage der Kunden sich verändert. Bei jungen Menschen ist das ja heute schon spürbar. Die wollen ein Angebot, das mit dem Klimaschutz in Einklang ist. Gleichzeitig muss natürlich die Reisebranche auch die Investitionsfähigkeit haben. Da sind wir als Bundesregierung auch gefragt, beim Thema Heizungsaustausch, erneuerbare Energien, die Programme anzuschieben, die in der Zukunft bedeuten, dass wir dann günstigen Strom, günstige Wärme erneuerbar herstellen. Also das Thema Bahn wurde genannt. Wir sind in Deutschland in einem Investitionsstau, den wir jetzt versuchen aufzuheben. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, die touristisch dann Auswirkungen haben. Und ein ganz wichtiges Thema ist, Sie werden Tourismus nicht erfolgreich gestalten, wenn Sie die Menschen vor Ort nicht mitnehmen. Also in den ländlichen Regionen beispielsweise, einige habe ich ja auch schon besucht in den letzten Wochen, ist die Identität des Tourismus mit der Beschäftigung, mit der Nutzbarkeit für die Bevölkerung unmittelbar verbunden. Und da müssen wir auch modernste, inhaltliche und digitale Konzepte übrigens auch auflegen.
Dieter Janicek, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Wir werden es auf jeden Fall auch weiter beobachten, denn Hörerinnen und Hörer der Agenda sagen oft, ja, politische Absichtserklärungen und die müssen von Zeit zu Zeit überprüft werden und geschaut, wie weit sind die denn mittlerweile damit. Aber das ist auf dem Reisemarkt sowieso im Moment in Bewegung. Man beäugt sich gegenseitig und sagt, was machen die anderen? Und das führt eben auch dazu, dass man kaum eine Gasse hier innerhalb der Messe findet, wo nicht ein Stand mit irgendeinem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Umweltfreundlichkeit oder auch der sozialen Komponente des Reisens wirbt. Ja, wie ist das mit diesem Reisen? Was dürfen wir? Was sollten wir lassen? Christian Schüle steht neben mir. Er ist Autor, er ist Schriftsteller, er ist Philosoph, Essayist. In der Eigenschaft als Philosophen haben wir ihn jetzt ein bisschen hier eingeladen.
Hallo, Herr Schüle. Hallo, guten Tag, Herr Staub.
Es sagen einige Menschen, ach, ist das Reisen nicht ein Recht, auf das wir alle wirklich bestehen können? Was sagen Sie dazu?
Ich finde schon, dass das Reisen eine Art von Menschenrecht ist. Natürlich kein geschriebenes, das man einklagen kann irgendwie, aber ich finde, das gehört zum Menschenbild, auch zu unserem Menschenbild dazu, dass der Mensch reist, dass er Grenzen überwindet, dass er seine Neugier ausleben darf. Und ich würde sogar noch eins weitergehen und sagen, es ist in gewisser Weise in globalisierten Zeiten auch eine Menschenpflicht, nämlich sozusagen sich kundig zu machen über das, was in der Welt der Fall ist.
Aber jetzt haben wir ja gerade die Kollegin Susanne Zahre gehört, die gesagt hat, mit dem Iran ist es so eine schwierige Sache. Was ist denn jetzt Ihrer Ansicht nach? Sollten wir massiv sozusagen diese Länder besuchen, um ein Zeichen zu setzen, oder sollen wir uns raushalten?
Ich finde, man sollte bei aller Vorsicht natürlich in diese Länder tatsächlich reisen. Erstens, um den Bevölkerungen das Gefühl zu geben, dass sie nicht vergessen sind, dass sie tatsächlich auch wahrgenommen werden, auch von Reisenden selber. Ich finde, das ist auch ein Zeichen für die jeweiligen Regierungen, ne? Dass man diese Länder nicht einfach quasi in autoritären Regimen sich selber überlässt, sondern dass man irgendwie ein Auge drauf hat und unterwegs ist. Und bei allem Respekt vor den verschiedenen Kulturkreisen finde ich es immer eine große Form von Dankbarkeit und an einer Verständigung teilhaben zu dürfen. Also mir ist es lieber, ich reise in Länder und Gespräche, die ich führe, zwischenmenschliche Begegnungen, finde ich, retten die Welt immer ein bisschen mehr, als wenn man sie nicht hat.
Aber betrifft das nicht vielleicht sogar nur eine bestimmte, wie soll ich sagen, Ausprägung des Reisenden? Man muss da aufgeschlossen sein. Das wird sich wahrscheinlich nicht im zweiwöchigen Erholungsurlaub, den ich dann einmal im Jahr habe, weil ich in der Fabrik hart arbeiten muss, erledigen lassen. Trennt sich nicht da die Motivation, weswegen ich reise sowieso? Die einen sagen mit Recht, ich will mich einfach nur ausruhen und abschalten und all inclusive genießen, und die anderen sagen, ich habe irgendwie aber auch ein bisschen einen Auftrag, wenn ich Reisender bin?
Absolut. Also beides hat ja seine Berechtigung. Auch ich mache beides. Ich mache Urlaub und lasse mich irgendwo fallen. Ich komme irgendwo an und bleib da. Und ich bin aber auch Reisender. Ich komme irgendwo hin, um eben nicht anzukommen, sondern auf dem Weg zu sein, im Prozess zu sein. Und Sie haben sicherlich vollkommen recht. Das Resultat eines sozusagen überschäumenden Reiseverhaltens in puncto Urlaub haben wir ja auch vor der Pandemie gehabt. Stichwort Overtourism haben Sie sicher schon diskutiert. Ich würde jetzt aber von einer anderen Art von Reisen plädieren. Tatsächlich eben das Reisen sozusagen als Erkenntnisfortschritt von sich selbst zu nehmen und all die Dinge zu rehabilitieren, die wir so ein kleines bisschen verloren haben. Die Neugier, das Staunen, Grenzen zu überschreiten, Gastfreundschaft zu lernen und so weiter.
So, Grenzen überschreiten. Muss ich in den Norden von Laos reisen oder kann ich, wenn ich in Hannover wohne, vielleicht auch nur nach Braunschweig fahren?
Absolut, Sie können auch nach Braunschweig fahren, Sie können auch nach Braunschweig gehen zu Fuß. Da zitiere ich immer Peter Handke, den wunderbaren Autor, der mal gesagt hat, bück dich nach Nebensächlichkeiten. Und so ist es eigentlich. Es geht um den Blick, es geht um die Haltung dem gegenüber, was einem begegnet. Und es geht auch darum, auf Menschen zuzugehen und sich in das Unbekannte hineinzustürzen und sich auf das Unberechenbare einzulassen. Das kann Ihnen zwischen Hannover und Braunschweig genauso passieren wie zwischen Saigon und Hanoi.
Also dieser Drang, den wir oftmals verspüren, wir müssen was ganz anderes, eine komplett andere Kultur überhaupt erst kennenlernen, mit einer anderen Sprache, einer anderen Musik, einer ganz anderen Ausprägung des Lebens. Das ist nicht unbedingt das, was wir als Menschen hier in Zentraleuropa unbedingt erleben müssen.
Erleben sollten, finde ich schon. Und auch ich will es zum Beispiel auch erleben. Ich habe all die großen Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe, meine Erkenntnisse, fast alle auf Reisen gemacht. Und wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, das waren immer die schönsten Dinge in meinem Leben eigentlich.
Jetzt müssen Sie uns aber ein Beispiel nennen. Was war denn eine Haupterkenntnis, die Sie auf Reisen gewonnen haben?
Also eine Haupterkenntnis war zum Beispiel, tatsächlich irgendwo hinzukommen und niemanden zu kennen, mich per Zufall leiten zu lassen, mich an die Fersen eines Menschen zu heften. Der führte mich in sein Viertel, in eine unbeleuchtete Gasse, drehte sich um, lud mich zu Hause ein. Und 5 Minuten später war ich das Zentrum einer ungefähr 15-köpfigen Festgemeinschaft, die sich einfach nur freute, dass ich mich interessierte für sie und da war. Das war in Jordanien so, das habe ich in der Türkei erlebt, auch in lateinamerikanischen Ländern, das gibt es überall auf der Welt. Und diese Form der Gastfreundschaft, also vom Gast auch zum Freund zu werden, sozusagen zu erleben, das geht nur auf diese Weise des Reisens.
Aber man muss dafür privilegiert sein.
Man muss ein bisschen privilegiert sein. Natürlich, vor allem braucht man das Privileg der Zeit. Also man braucht nicht notwendigerweise Geld, sondern man braucht einfach Zeit. Zeit ist der größte Luxus im Leben eigentlich.
Was ist mit diesem Ausdruck, wir haben es heute in der Sendung schon mehrfach genannt, mit diesem Schämen. Ich schäme mich. Hoffentlich sieht mich keiner, wenn ich einsteige beim Boarden oder sonst wie, weil ich fliege hier eine Kurzstrecke innerhalb von Deutschland. Was ist das für ein Kriterium, wenn ich empfinde, ich mache da irgendwas im Reisebereich, aber es stimmt nicht so ganz mit unseren selbstgesetzten Zielen überein?
Also ich finde das, was Fridays for Future zum Beispiel sagt oder was Klimaaktivistinnen und Aktivisten sagen, extrem wichtig. Ich finde es gut. Sie sensibilisieren uns, sie sensibilisieren unser Bewusstsein auch. Ob man sich gleich schämen muss, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, auch das geht mir auch so, überlege ich mir zweimal, was ich mache sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon ein enormer Effekt, den die jungen Damen und Herren bisher gehabt haben. Also ich würde es absolut unterstützen auch. Ja.
Zum Abschluss, Ist das Reisen nicht mehr ein Bedürfnis? Ich möchte gerne, oder würden Sie sogar ein Imperativ setzen? Sie sollten eigentlich reisen.
Also ich finde, jeder sollte schon irgendwie reisen, weil wir leben in Zeiten, in der die Manipulierbarkeit des eigenen Wissens so groß war wie nie zuvor. Und allein irgendwo selbstständig zu denken, selbstständig irgendwo Erfahrungen zu machen, hinzufahren, sich selbst zu organisieren, sich zu verirren, all diese Fähigkeiten gehen uns ein Stück weit verloren. Wir isolieren uns zusehends auch durch Virtualität und technologische Möglichkeiten. Insofern ist das Reisen die Erfahrung von Leibhaftigkeit, von Wahrhaftigkeit, von Wahrheit. All diese ganzen bisschen aus der Mode gekommenen Begriffe, die ich für sehr wesentlich halte.
Also geradezu ein Plädoyer für das Reisen von Christian Schüle. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns am Stand hier. Und meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen das Szenario hier schildere, dann könnten wir uns in München oder in Bayern wähnen. Es sind Trachten, Dirndl und Westen um uns herum. Kein Wunder, Hochschule München, unser Gastgeber der heutigen Agenda, Daniela Wiesler.
Genau, und wir haben jetzt einige Studierende hier um uns versammelt und würden gerne auch mal besprechen, was Herr Schüle, Sie gerade gesagt haben. Kevin Tran und Marvin Salbers, beide Studierende, die gerade an ihrer Bachelorarbeit sitzen im Tourismusmanagement. Herr Schüle hat gesagt, so, man muss einfach weiter reisen und es ist wichtig, dass man das tut. Und wir haben über dieses schlechte Gewissen gesprochen. Ist das so, dass ihr das noch zweimal überlegt, bevor ihr irgendwo reist?
Es kommt tatsächlich auf die Destination an, aber in den meisten Fällen denke ich nicht zweimal drüber nach, weil wenn ich anfange, zweimal drüber nachzudenken, dann reise ich am Ende gar nicht. Und das habe ich mir dann so sich angeeignet, einfach, wenn ich das machen will, dann mache ich es einfach direkt, weil ansonsten wird es gar nicht passieren.
Wie sieht es bei dir aus, Kevin?
Also ich hätte auch das Gleiche gesagt, hängt auch sehr von der Destination ab. Es gibt halt teilweise Orte, da kann man halt nur mit dem Flugzeug erreichen, dann ist es natürlich schwerer. Wenn man da unbedingt hin will, wenn man sich da Gedanken macht, dann will man ja eigentlich nur innerhalb der Orte reisen, wo man mit dem Zug hinkommen kann.
Das heißt, ihr studiert Tourismusmanagement. Was bedeutet das? Was habt ihr für Einblicke in die Zukunft des Reisens? Was ist das, was euch begegnet ist und in welche Richtung wollt ihr gehen?
Ich denke, die Zukunft des Reisens wird immer individueller sein, dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, seine Reisen selbst zu gestalten, denke ich, dass Pauschalreisen in Zukunft immer weniger werden. Das ist meine Meinung. Ja.
Was sind die Themen, mit denen ihr euch da so beschäftigt im Studium? Was ist das, wo ihr sagt, okay, das macht uns fit für die Zukunft?
Also es ist viel BWL dabei, aber auch natürlich viel mit Tourismus verbunden. Und was jetzt für mich persönlich, was mich am meisten interessiert, ist natürlich so eher der Tourismusaspekt. Aber ja, es ist halt auch, wie gesagt, viel BWL dabei. Ja. Ja.
Anna-Franziska Weber steht neben mir. Sie bereiten die Bachelorarbeit vor. Vorhin fiel ein Stichwort, das 49-Euro-Ticket. Das ist das Thema Ihrer Arbeit.
Ja, das ist richtig. Ich habe das große Privileg und Glück, dass die Landeshauptstadt München da mit uns zusammenarbeitet und da großes Interesse natürlich dran hat, wie sich der Tourismus entwickelt für München, aber auch fürs Umland mit so einem Ticket.
Können Sie da schon ein bisschen Einblick geben oder ist das noch zu früh, von einem vorläufigen Ergebnis Ihrer Recherchen zu berichten?
Nee, das ist jetzt auf jeden Fall noch zu früh. Die Bachelorarbeit kommt auch erst noch, aber das ist das Thema und ich freue mich da auf jeden Fall auch drauf, was da rauskommt und ich glaube, das ist sehr interessant, auch deutschlandweit.
Studentin Anna-Franziska Weber, wie reist sie selbst? Können Sie sich vorstellen, ein, zwei Jahre nur, in Anführungszeichen, in oder um die Landeshauptstadt München herum Urlaub zu machen?
Ja, also ich bin passionierter Busfahrer, Zugfahrer. Ich reise viel in Deutschland rum, sehr selten mit Flugzeug tatsächlich. Ich glaube, wenn man Tourismus studiert, dann macht einem das Reisen Spaß und man möchte natürlich auch gern andere Orte entdecken und in die Kultur, auch wenn es nur Deutschland ist. Aber der Norden und der Süden, die unterscheiden sich da schon sehr. Einfach mal eintauchen.
Aber jetzt haben Sie mir gesagt, fahren Sie doch ein bisschen weiter weg im Sommer.
Das ist richtig, ja. Ich habe das große Glück, mit meinem Partner einen VW-Bus, der ausgebaut ist, zu teilen. Und da fahren wir sehr gerne in Europa rum. Und jetzt geht es tatsächlich über Kroatien, Slowenien, nach Albanien und dann über Griechenland mit der Fähre wieder zurück.
Mit diesem kleinen Bulli da. Magdalena Eder, wie weit sind Sie im Studium?
Also ich stehe auch gerade am Anfang meiner Bachelorarbeit. Es ist noch nicht so viel passiert, aber das Thema steht. Genau, es geht Richtung Ende zu.
Und was ist Ihr Thema?
Bei mir geht es um On-Demand-Verkehr im ländlichen Raum. Ich arbeite mit der Regionalentwicklung Oberland zusammen Am Ende sollte dann eine Handlungsempfehlung entstehen, wie man den On-Demand-Verkehr in den Verkehrsverbund integrieren kann.
Das ist ja sehr zukunftsbezogen. Das ist das, was wir brauchen. Nochmal zurück gedacht, ein paar Jahre studieren Sie ja schon. Ich glaube, die Regelstudienzeit ist
7 Semester.
Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich beruflich mit dem Thema Tourismus beschäftigen wollten?
Ich habe tatsächlich nach meinem Realschulabschluss eine Hotelfachausbildung gestartet, die auch abgeschlossen, und wollte mich dann noch etwas weiterbilden und bin so im Tourismusbereich gelandet. Mhm. Es ist halt sehr praxisnah, sehr praxisorientiert. Es gefällt mir und ich würde auch gerne in Zukunft in diesem praxisorientierten Bereich bleiben.
Sie haben hier mitgestaltet, wahrscheinlich auch diesen Stand, an dem wir hier heute zu Gast sind, das alles selber aufgebaut mit viel, viel Mühe und Denkleistung. Zwei der Studentinnen, zwei Studenten hatten wir schon, Daniela Wiesler. Wir haben nochmal den Chef dieses Ganzen hier neben uns stehen.
Genau, Professor Dr. Thorsten Busacker, Masterstudiengangsleiter Strategie und Innovation. Herr Busacker, am Ende der Sendung würde ich so schrecklich gerne mit Ihnen nochmal in die weitere Zukunft gucken. Als Wissenschaftler haben Sie ja im Blick, okay, wie entwickeln sich Welten in der Zeit, wo wir jetzt noch gar nicht uns vorstellen können, wie geht es eigentlich weiter, wo wir gar nicht antizipieren können. Was sind so die Themen, die Sie da so irgendwo hinten am Horizont sehen?
Das Reisen ist ja eine Ursehnsucht des Menschen eigentlich. Das haben wir ganz oft gehört heute und das stimmt natürlich auch. Mobilität, ein Grundbedürfnis, Nahmobilität im Alltag, aber auch ferne Mobilität. Und wir arbeiten natürlich daran, dass das auch künftig möglich sein wird, ohne auf Kosten kommender Generationen zu leben. Wir arbeiten im Luftverkehr daran. Wir arbeiten natürlich auch mit Destinationen zusammen, die weiter weg sind. Menschen, die vielleicht gar nicht besucht werden wollen. Das war vor Corona ein großes Thema, Overtourism. Manche dieser Destinationen haben sich dann Hilferufe gesandt. Bitte kommt wieder, es geht wieder. Da haben wir gesehen, dass es eine Gratwanderung ist. Und wir hoffen einfach, dass wir dazu beitragen können, auch künftig Reisen möglich zu machen, ohne und dabei den Nutzen zu maximieren, ohne dass die Umwelt leidet, dass kommende Generationen leiden oder dass auch die Menschen leiden, die wir besuchen möchten gern.
Das heißt, es geht im Grunde darum, was wir heute gehört haben. Es geht darum, die Unbeschwertheit ist so ein bisschen vorbei. Es geht darum, wieder mehr wertzuschätzen, intensiver zu reisen, das, was man tut, achtsamer sozusagen zu machen, richtig?
Genau, darum geht es eigentlich, es wertzuschätzen. Eine schöne Gewohnheit ist gut, aber sich bewusst zu machen, dass es natürlich auch ein großes Privileg ist, auch von uns in den Industrieländern, muss man auch ganz klar sagen, 80-90% der Weltbevölkerung genießen diese Privilegien ja nicht, auch heute nicht. Und es lohnt sich natürlich auch, große Anstrengungen zu unternehmen, dass alle auch das weiterhin genießen können.
Christian Schüle, der noch neben mir steht, ganz kurz. Ist das eigentlich ein Luxusproblem, über das wir hier diskutieren? Titel einer Sendung, nie wieder unbeschwert. Gar nicht war so weit weg, fliegen die Kugeln und die Granaten. Eine Luxusdiskussion?
In gewisser Weise ja, aber eigentlich nein, weil das natürlich eine Katastrophe ist, was da stattfindet, braucht man gar nicht drüber sprechen und trotzdem geht das Leben weiter für den meisten Teil. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn dieser ekelhafte Krieg mal irgendwann zu Ende ist, auch die Ukraine wieder bereisbar wird. Insofern ist es keine Luxusdiskussion, weil da Themen hier verhandelt werden, die die gesamte Menschheit betreffen und uns immer auch betreffen werden. Und Sie haben es gerade schon gesagt, das ist eine Ursehnsucht des Menschen, die bleibt ja auch trotz Krieg.
Und umgekehrt ist es ja auch so, wenn Menschen aus der Ukraine als Flüchtlinge zu uns kommen, dann ist es ja auch die Begegnung, so makaber es vielleicht sein, aber es ist die Begegnung zwischen zwei Kulturen und zwei Denkarten.
Ich lasse mich nicht davon abbringen zu glauben, dass den Frieden der Welt und die Rettung der Welt ein kleines bisschen einfach die zwischenmenschliche Begegnung zwischen Kulturen, auch zwischen Menschen in den Kulturen bringen wird. Das ist meine große Hoffnung und die geht einfach weiter. Ja.
Also wir können den Gedanken der Reise als Begegnung mit Kultur, mit Menschsein, auch zu uns ins eigene Land hineintragen. Vielen Dank, dass Sie alle bei uns gewesen sind. Wir bedanken uns bei den Studentinnen und Studenten der Hochschule München, University of Applied Sciences. Wir bedanken uns bei den Professoren, die uns das Gastrecht hier gewährt haben, Professor Busacker und Professor Schönberger. Und wir bedanken uns bei allen Gästen, die im Laufe der Zeit hier defiliert sind. Wir müssen schnell raus aus der Sendung. Daniela Wiesler war meine Kollegin und ich selbst, Andreas Stopp. Schönen Tag noch.